Deutschlandfunk, Medias Res.
Da ist heute Benedikt Schulz am Mikrofon. Schön, dass Sie zuhören. Don't be evil, also tu nichts Böses. Klingt gut, vielleicht ein bisschen banal, aber doch alles in allem eigentlich kein schlechter Ratschlag fürs Leben. Und dieser Leitsatz, der stand lange Jahre als Losung im Handbuch für Mitarbeiter von Google. Und der stand auch ein bisschen dafür, bei Google, aber auch bei anderen Unternehmen aus dem Silicon Valley, mit Technik und Fortschritt die Welt ein bisschen besser machen zu wollen. Da gibt es schon länger Skepsis, aber trotzdem die Welt der Tech-Unternehmen in Kalifornien, die galt lange Zeit als fortschrittlich und progressiv. Inzwischen, naja, geht so. Zahlreiche Unternehmer haben sich in den vergangenen Monaten für Donald Trump ausgesprochen und auf der Suche nach Gründen dafür schauen wir in dieser Sendung auch mal auf die Geschichte des Silicon Valley. Aber erstmal bleiben wir noch im Hier und Jetzt. In diesen Tagen hat nämlich eines dieser Tech-Unternehmen eine Entscheidung getroffen, die viel Kritik ausgelöst hat, gerade in Zeiten des Wahlkampfs in den USA. Und die Rede ist von Meta, das Unternehmen hinter Facebook. Und die Entscheidung, um die es da geht, CrowdTangle, wird eingestellt. Was ist das? Ein kleines, aber ungemein praktisches Analysewerkzeug, mit dem sich eine Menge lernen lässt darüber, welche Inhalte bei Facebook kursieren, vor allem wie oft sie kursieren, also geteilt, geliked oder kommentiert werden. Nur mal ein Beispiel. Der US-Journalist Kevin Roos, der konnte mit Hilfe von CrowdTangle zeigen, weit rechts stehende Kommentatoren, die produzieren mit ihren Beiträgen deutlich mehr Interaktionen auf Facebook als klassische Mainstream-Medien das schaffen. Jetzt ist ja bekanntlich im November eine, sagen wir mal, nicht ganz unwichtige Wahl in den USA. Also was bedeutet das, wenn CrowdTangle für Journalisten und Journalistinnen jetzt nicht mehr zur Verfügung steht? Sprechen wir drüber. Und zwar mit Hagen Terschür, Netzexperte und jetzt in der Leitung. Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Herr Terschür, wie funktioniert dieses Analyse-Tool CrowdTangle eigentlich und wie konnte das jetzt eben auch von Journalistinnen und Journalisten konkret genutzt werden?
Also der Trick war eigentlich, dass das einfach eine sehr gute Übersicht darüber gegeben hat, was passiert genau jetzt gerade auf den Meta-Plattformen. Da ging es dann vor allem um Engagement. Das ist diese Metrik, mit der alles Mögliche gemacht wird. Wird auf ein Bild geklickt, wird es geliked, wird es repostet, wird da kommentiert. Das alles sind sogenannte Engagement-Werte und danach bestimmen auch die Algorithmen, wie wichtig irgendwas gerade ist. Und so konnte man halt wirklich sehen, ist dieses Thema, was ich gerade gefunden habe, wirklich ein großes Thema oder ist das einfach nur eine kleine Bubble, in der ich zufällig auch gerade bin und darum sehe ich da viel drüber? Mhm. Und es gab auch interessante Filter. Man konnte zum Beispiel sagen, welche Partei spricht wie oft über welches Thema? Und diese ganzen Daten, die konnte man dann in einem leicht lesbaren Format exportieren, um die dann selber noch mit eigenen Tools, die man selber hat, nochmal aufzubereiten und nochmal besser anschaulich zu machen.
Jetzt wurde es aber eingestellt vom Konzern von Meta. Wie hat der Konzern das begründet?
Die Begründung war, CrowdTangle ist ein relativ altes Tool und die Daten, die man gesehen hat, die waren auch gar nicht so zuverlässig. Und da ist auch was dran. Also zum Beispiel die komplette Meta-Produktpalette wurde nicht abgedeckt. Diese Instagram-Reels, die ja aktuell sehr wichtig auf der Plattform sind, dieser TikTok-Klon, der ist da nicht mit drin. Und ein paar Daten waren tatsächlich nicht ganz so aktuell, wie man sie sich gewünscht hatte, aber es war immer ein Etwas, auf dem man irgendwas basieren konnte.
Jetzt gibt es aber laut Meta ein Tool, was die Arbeit sozusagen ersetzen soll. Nur von Medien kann es nicht genutzt werden. Ist es also nur ein Feigenblatt?
Ja und nein. Also diese Meta Content Library, das ist schon ein mächtiges Tool. Und es integriert auch die neueren Plattformen, aber es hat auch große Nachteile. Zum einen, im Gegensatz zu CrowdTangle, ist es eben nicht mehr in Echtzeit. Ich muss Zugang beantragen und dann sagen, welche Daten ich warum will. Social Media Analyst Luca Hammer hat mit mir darüber gesprochen und der hat mir das erklärt und er meinte, so funktioniert das zum Beispiel, wenn ich jetzt Sachen über den aktuellen Wahlkampf in den USA wissen will.
Wenn ich jetzt als Wissenschaftlerin arbeite, dann kann ich dort einen Antrag stellen, ich möchte bei dem nächsten Wahlkampf zu diesen und jenen Themen eine Untersuchung machen und ich brauche dafür diese und jene Daten und dann im Idealfall wird es dann zugelassen.
Und alleine das ist natürlich schon eine Sache. Es muss zugelassen werden. Das entscheidet nicht Meta selbst. Da haben sie ein Gremium für installiert, das das macht, damit das immer ein bisschen unabhängiger wird. Aber zum Beispiel Luca Hammer, der in Deutschland ein sehr wichtiger Analyst ist, der immer gut darüber informiert ist, was geht gerade auf den Plattformen, der würde keinen Zugang bekommen.
Ich kann das nicht als freiberuflicher Analyst machen. Also ich kann jetzt nicht, da ich ja Geld damit verdienen möchte, kann ich hingehen und sagen, hey, ich würde da gerne eine Analyse für irgendeine Rundfunkanstalt machen. Sondern es geht nur, wenn ich tatsächlich Wissenschaftler bin oder bei einer gemeinnützigen Organisation, die auch als solche dann von diesem Board oder diesem Komitee anerkannt ist.
Und wie er das ja auch schon gesagt hat, so Analyse für irgendeine Rundfunkanstalt machen. Wir als JournalistInnen haben die Daten ja auch oft benutzt, um genau rauszufinden, was passiert. Und das geht eben nicht mehr, außer wir arbeiten mit Unis zusammen oder diesen gemeinnützigen Institutionen, die sie nach irgendwelchen Vorgaben dann doch zugelassen haben.
Jetzt ist das Ganze ja interessant gewesen, gerade für die Nachverfolgung von Desinformation, Fake News. Wie bedeutend war Crowdhangle für, ich sage jetzt mal, diese Detektivarbeit von Journalisten?
Es war schon ein wichtiges Werkzeug im Werkzeugkasten. Gerade so in den letzten Jahren, wo Algorithmen wichtiger werden, wie ich das gerade eben schon meinte, ist ein Thema nur in meiner Bubble groß. Durch die Algorithmen ist das immer unklar. Ist das jetzt allgemein wichtiges Thema oder nur in meinem kleinen Kreis? Und wenn ich dann sehen kann, da sprechen jetzt wirklich sehr viele drüber aus verschiedenen Bubbles, dann weiß ich, dass das wichtig ist. Aber für andere Sachen, zum Beispiel dieses Beispiel, über was reden die Parteien gerade? Da kann ich ja die Partei-Accounts verfolgen und das so sehen. Also da gibt es schon andere Mittel für. Aber gerade diese großen Übersichten, da war das schon ziemlich wichtig.
Jetzt verweist der Konzern, also Meta ja selbst darauf, andere soziale Netzwerke, die haben so ein Tool ja überhaupt erstmal gar nicht. Und das stimmt ja auch, oder?
Das ist heutzutage auf jeden Fall richtig. Ursprünglich war Crowdhangle mal für fast alle Plattformen da. Die war eine ganz unabhängige Firma. Die wurden dann erst von Facebook, damals noch Facebook, heute Meta, gekauft. Und das war halt super gut als Tool, weil es gar nicht von Meta selber kam, sondern von Leuten gemacht wurde, die eine Übersicht als unabhängige AnalystInnen haben wollten. Twitter hatte auch so eine Funktion, die wurde auch abgeschaltet. Die Sache ist, dass diese Produkte überhaupt funktioniert haben. Dazu haben die sogenannte Schnittstellen, sogenannte APIs benutzt, um an diese Daten zu kommen. Und die waren eigentlich nie für die unabhängige Analyse gedacht.
Ich glaube, wirklich gewünscht war die unabhängige Analyse nie. Die APIs sind ja entstanden, damit Drittanbieter kostenlos Apps und Zeug auf der Plattform entwickeln. Und nachdem das jetzt einfach nicht mehr so populär ist, beziehungsweise die Plattformen eben auch mehr Kontrolle darüber haben wollen, wie ihre Inhalte ausgespielt werden, weil sie sicherstellen wollen, dass auch genug Werbung dazwischen ausgespielt wird, ist das immer weiter abgedreht worden.
Also diese Schnittstellen, die Crowdhangle benutzt hat, die waren eigentlich dafür da, dass man farmen will oder diese Facebook-Quizzes, die damals so erfolgreich waren, die machen konnte. Und seitdem die nicht mehr relevant sind und Facebook und Co. die Daten auch nicht mehr rausgeben wollen, sind diese Schnittstellen verkümmert und diese Schnittstellen nach und nach abgeschafft worden, ja.
Ja, Hagen Terschür, Netzexperte über das Ende von Crowdhangle und was das für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten bedeutet. Dankeschön. Und in den USA bleiben wir, auch im Silicon Valley. Dort hat sich ja ein wirtschaftliches Zentrum gebildet seit den 90er Jahren, auf das die Welt immer so ein bisschen mit Staunen und auch Neid blickt. Dort ist möglich, was anderswo eben nicht geht in Sachen Innovation und auch ein bisschen, was das Geldverdienen angeht. Lange Zeit galt die Tech-Elite dort als fortschrittlich, gesellschaftspolitisch progressiv. Aber nicht erst seit Elon Musk hat dieses Image, sagen wir mal, Kratzer bekommen. Nicht wenige IT-Milliardäre haben ja öffentlich erklärt, sie unterstützen Donald Trump bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA. Also, wenn man so will, nicht mehr Don't Be Evil, sondern Make America Great Again. Aber ist es so einfach? Wir schauen jetzt mal genauer hin auf die politische Ideologie, auf die Geisteshaltung im Silicon Valley und zwar mit dem Politik- und Wirtschaftswissenschaftler Julian Dörr, Mitherausgeber des Buches Made in California zur politischen Ideologie des Silicon Valley. Und Julian Dörr, den konnte ich vor dieser Sendung sprechen. Herr Dörr, das Silicon Valley ist ein Wirtschaftsstandort, zweifellos auch ein wichtiger, aber um eine politische Bewegung handelt es sich ja eigentlich nicht. Und trotzdem kann man von einer politischen Ideologie sprechen. Was ist das für eine Ideologie?
Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, denn anders als bisherige Kraftzentren der Weltwirtschaft, wir denken etwa an das Ruhrgebiet, hat eben dieses Silicon Valley eine sehr spezielle Ideologie ausgeprägt, die einzigartig ist weltweit und die sehr stark von den Möglichkeiten der Technologie getrieben ist. Evgeny Morozov, der bekannte amerikanische Publizist, hat das mal Solutionismus genannt, also die Vorstellung, dass sämtliche soziale Probleme mittels Technologie gelöst werden können. Und das ist natürlich eine sehr attraktive Vorstellung, dass man sagt, wir müssen die Welt nur durch Technologie durchdringen lassen. Dann lösen wir diese sozialen Probleme, für die wir bisher immer Institutionen bauen mussten und mühsame politische Prozesse anstoßen mussten. Und das macht das, glaube ich, auch so attraktiv. Und das ist der Kern, wie wir meinen, der politischen Ideologie, dieser Impetus der Silicon Valley-Entrepreneure, die Gesellschaft und sogar die Welt zum Besseren zu verändern mittels dieser Technologie. Und zum Ausdruck kam das, wir erinnern uns an das berühmte Motto von Google, don't be evil. Also tue Gutes, mittels Technologie die Welt ein Stück besser zu machen und das, die Welt den Kindern besser zuzulassen.
Also Solutionismus, also vom englischen Wort Solution, also Lösung hergeleitet. Dahinter, also die Ideologie oder der Gedanke, Technik ist etwas, was wir beherrschen können. Demokratie ist etwas, was mindestens Mühsal bereitet. Richtig?
So kann man das vielleicht knapp zusammenfassen, wobei jetzt der Silicon Valley keine antidemokratische Bewegung ist. Aber man glaubt, dass bestimmte technologische Prozesse vielleicht effizienter sind als die der demokratischen Aushandlung. Mhm. Aber sie stehen natürlich auf dem Boden der Demokratie. Also es ist jetzt keine autokratische Bewegung. Mhm. Also,
welche historischen Wurzeln hat denn diese Ideologie?
Dass das Silicon Valley gerade in Kalifornien, in der Bay entstanden ist, hat unseres Erachtens quasi zwei Traditionslinien, die sich dann treffen. Mhm. Das eine ist die Hippie-Kultur, der Hippie-Anarchismus der 60er, die ja als Gegenkultur zum konservativen amerikanischen Weltbild der 50er, 60er entstanden ist und in der Regellosigkeit ausgelebt wurde. Also man hat sich probiert, man hat bewusstseinserweiternde Mittel probiert, man hat gesagt, alles ist erlaubt, warum nicht hier? Und das war ganz stark in Kalifornien. Und dieser Hippie-Anarchismus traf dann auf diese Hacker, ich nenne es mal Nerd-Kultur, dann der 70er, die sehr stark in den Forschungslaboren gearbeitet haben, die sehr stark an Technik geglaubt haben, die einen Cyberspace ohne staatliche Überwachung wollten. Also auch wieder sehr hehre Ziele. Und die Hippies hatten gewissermaßen die Intention, was sie damit machen wollten, nämlich Gesellschaft transformieren. Und die Hacker hatten die Tools, also die Mittel dafür. Und die haben sich dann mehr oder weniger in so einem bizarren Mischmasch zusammengetan. Und daraus ist dann diese Silicon Valley-Ideologie entstanden. Also wir können gesellschaftlich progressiv sein mittels dieser Technologie. Mhm. Sowas wie weltumspannende Diskursräume schaffen, ohne Zutrittsschwellen. In den 60er, 70er war die Medienlandschaft ja noch anders. Also da gab es nicht den Ich-Redakteur, sondern es war sehr viel voraussetzungsvoller, Meinungen kundzutun. Und da waren sie schon ihrer Zeit voraus. Haben gesagt, naja, ihr könntet hier in Kalifornien sitzen und weltweit am Diskurs teilen mittels dieser Technik. Also da steht ganz viel Optimismus, Technikoptimismus dahinter, tatsächlich die Welt dann nochmal zum Besseren zu verändern. Hm.
Jetzt aber mit Technik die Welt verbessern, Diskursräume öffnen, so haben Sie das gerade genannt. Das ist ja so ein Bild, was bis heute, ich sag mal, eine gewisse Wirkmächtigkeit besitzt, so kann man es vielleicht sagen. Also es ist durchaus noch ein beliebtes Bild, dass das Internet eben ein freier Raum ist, nur kriegt dieses Bild natürlich, ich sag jetzt mal, mindestens Kratzer zuletzt. Und das nicht zuletzt auch durch die Entwicklung von Twitter und eben jetzt X und dessen Besitzer Elon Musk. Ist der ein Beispiel, wohin sich diese Ideologie dann halt auch entwickelt hat, wenn man sie einfach nur mal logisch fortführt in Gedanken?
Ich würde sagen, es gibt ein gemischtes Bild. Also diese ursprüngliche Weltsicht, die ich gerade beschrieben habe, die lebt natürlich weiter fort. Open-Source-Bewegungen, wenn wir uns die anschauen. Also diese Common-Good-Tradition, dass man Gemeingüter schafft, die allen frei zur Verfügung stehen. Und wenn man die dann verändert, muss man sie wiederum frei zur Verfügung stellen. Also dieses sehr kollektivistische Prinzip, das gibt es ja weiterhin und ist sehr erfolgreich. Aber in gewisser Weise trat auch so eine Art Transformation ein, dass diese Tech-Pioniere ein Modell des Geldverdienens natürlich entdeckt haben, was sehr lukrativ war und absolut legitim, was dann dazu führte, tue Gutes und verdiene sogar daran. Mhm. Also das wäre dann nochmal die Steigerung. Das heißt, also ich glaube, wir finden beides. Und so jemand wie Bill Gates oder Zuckerberg, die haben natürlich auch gemeinnützige Stiftungen und geben dann auch davon wieder ab. Insofern, es ist durchaus ambivalent, aber klar, man muss sich schon fragen, ob diese Ideologie, ob die jetzt reine Selbstmarketing ist oder was noch dahinter steckt.
Ja, oder was bis im Jahr 2024 noch davon übrig geblieben ist, von der Idee, die Welt verbessern zu wollen, oder?
Ja, und um das zu verstehen, glaube ich, ist auch immer der Rückgriff auf die liberale oder die wirtschaftspolitische Ideologie wichtig. Bei Musk, als er Twitter oder jetzt X dann gekauft hat, steckte ja auch die Annahme dahinter, Meinungsfreiheit hat keine Schranken. Also jeder soll und kann das verbreiten können, was er will. Es gibt eben keine so wie in der kontinentaleuropäischen Tradition, dass die Freiheit des Einzelnen da endet, wo die Freiheit des Anderen eingeschränkt wird. Das sehen einige dieser Tech-Libertäre eben nicht, die sagen, naja, der Mensch ist mündig, er kann selbst entscheiden, ob er Meinungsbeiträge als solche auffasst oder nicht. Und das, glaube ich, ist vielleicht auch das Missverständnis vielleicht aus europäischer Sicht. Da steckt eben eine andere Weltsicht dahinter.
Ja, also Missverständnis ist ja ein gutes Wort. Also es ist ja tatsächlich so, dass einige Tech-Milliardäre sich jetzt in den vergangenen Monaten für Donald Trump als nächsten US-Präsidenten ausgesprochen haben. Und wir in Deutschland oder meinetwegen in Europa sind immer, ich sag mal, irritiert darüber, weil wir bisher immer so ein bisschen implizit angenommen haben, diese Tech-Milliardäre in Silicon Valley, die sind gesellschaftlich fortschrittlich, progressiv. War das immer schon, ich sag mal, zumindest eine unvollständige Annahme?
Würde ich nicht sagen. Also viele der Tech-Konzerne und Entrepreneure sind, wie Sie sagen, gesellschaftspolitisch sehr liberal, progressiv hinsichtlich Migration zum Beispiel und haben auch immer die demokratischen Kandidaten unterstützt. Dann gab es aber auch diejenigen, und Sie nannten die Namen, die ein sehr libertäres Weltbild haben, also radikal individualistisch und auch staatsfernes Freiheitsideal haben, die dann mittlerweile auch Trump unterstützen. Also es gibt kein einheitliches Bild. Man findet eben Unterstützung für beide Seiten. Und Kalifornien hat ja auch einen sehr liberalen Gouverneur, gibt sehr liberale Drogengesetze. Also Kalifornien und die Datenschutzverordnung, die da herrscht, ist sehr nah an der DSGVO, also an der europäischen Datenschutzverordnung dran. Also das kann man jetzt nicht so sagen. Es gibt eben beides. Also es ist ein gemischtes Bild. Das gehört, glaube ich, soweit dazu. Und die europäische Sicht vermengt da vielleicht einiges.
Über die politische Ideologie des Silicon Valley habe ich gesprochen mit dem Politik- und Wirtschaftswissenschaftler Julian Dörr. Der ist assoziierter Wissenschaftler am Bonner Forschungskolleg Normative Gesellschaftsgrundlagen und er ist Mitherausgeber des Buches Made in California zur politischen Ideologie des Silicon Valley. Soziale Netzwerke als Plattform für politische Botschaften. Man kann das finden, wie man will, nur ignorieren ist eben auch keine Option. Erst recht nicht, wenn eine Partei wie die AfD dort offenbar inzwischen erfolgreich unterwegs ist, etwa auf TikTok. Ob man will oder nicht, junge Menschen, die werden dort erreicht. Und das auch auf einer Plattform, die in Deutschland eigentlich keine der großen Parteien derzeit so richtig mehr noch auf dem Schirm hat. Snapchat nämlich. Warum eigentlich nicht? Das hat sich mein Kollege Michael Meyer gefragt. Er hat nach Antworten gesucht und er hat zumindest ein Beispiel doch noch gefunden, nämlich das hier.
Wir von der Büdinger CDU arbeiten nach dem Motto, Büdingen kann mehr. Dazu brauchen wir eure Unterstützung, damit wir das Bestmögliche für alle Generationen herausholen können.
Mit Clips wie diesem versucht eine lokale Gruppe der CDU in Büdingen, einer Kleinstadt im Rhein-Main-Gebiet, mehr junge Menschen für ihre Arbeit zu interessieren. So richtig jugendliche Snapchat-Sprache ist das noch nicht. Aber immerhin gibt es einzelne politische Gruppen, die sich auf Snapchat engagieren. Bei anderen Profilen ist nicht immer klar, wer sich da äußert. Ein Profil namens Made My Day postete nach der Europawahl einen Clip, der vor der AfD warnt.
Die Alternative für Deutschland hat bei der Europawahl 2024 bemerkenswerte Erfolge erzielt und konnte signifikante Zugewinne verzeichnen. Diese Entwicklung hat sowohl nationale als auch europäische Dimensionen.
Aber wer steckt nun hinter diesem Video? Das ist unklar. Was erstaunt ist, dass keiner der Bundesverbände der großen Parteien auf Snapchat vertreten ist. Warum das so ist, hätte der Deutschlandfunk gerne von den Parteien erfahren. Jedoch gab keine der Pressestellen Auskunft zu ihrer Strategie und man wollte auch nicht explizit auf Snapchat eingehen. Reporter der Taz hatten zumindest bei der SPD mehr Glück. Die Sozialdemokraten sagten auf Anfrage:
Unsere Ressourcen sind natürlich begrenzt. Insofern ist die Entscheidung für einen bestimmten Kanal regelmäßig auch immer die gegen einen anderen. Als Snapchat vor einigen Jahren verstärkt im Kontext politischer Kommunikation diskutiert wurde, haben wir es als relevanter eingeschätzt, zunächst das Engagement bei Instagram weiter auszubauen.
Anfangs waren einige Parteien noch auf Snapchat, haben sich aber nach und nach verabschiedet. 2015, als es einen gewissen Hype um die App gab, waren noch eine ganze Reihe von Politikern und Politikerinnen auf der Plattform, wie etwa der damalige CDU-Generalsekretär Peter Tauber. Dass sich die Parteien verabschiedet haben, erstaunt heute auch insofern, als dass die Plattform 18 Millionen Nutzer und Nutzerinnen in Deutschland hat, viele davon unter 20. Und es gibt angesichts der Tatsache, dass die meisten der Nachrichten und Clips eine Minute nach dem Ansehen gelöscht werden, auch ein stärkeres Sicherheitsgefühl, sagt der Polit-Digitalberater Martin Fuchs.
Das heißt, dadurch, dass sie nicht die Algorithmen optimieren, dass Viralität auf Teufel komm raus erzeugt werden muss, wird Hate Speech und Desinformation nicht so viel verbreitet. Das heißt, es ist ein viel, viel sicherer Raum, in dem man sich viel, viel wohler fühlen kann, weil mit all diesen Phänomenen, mit denen wir uns auf anderen Plattformen sehr viel rumschlagen, finden dort nicht so stark statt wie vielleicht auf TikTok zum Beispiel.
Snapchat selbst verweist darauf, dass man durchaus mit der Politik im Gespräch sei, so Lennart Wetzel, Head of Public Policy der deutschsprachigen Länder.
International nutzen verschiedene politische Persönlichkeiten Snapchat, um mit unserer großen Community in Kontakt zu treten. Dazu gehören übrigens auch viele ErstwählerInnen. In Deutschland beobachten wir derzeit ein zunehmendes Interesse seitens der Politik, auf Snapchat aktiv zu sein. Unabhängig davon sind wir der Auffassung, dass demokratische Teilhabe gerade in diesen Zeiten unverzichtbar ist. Deshalb ermutigen wir unsere NutzerInnen auch dazu, wählen zu gehen.
Doch das zunehmende Interesse seitens der deutschen Politik zeigt sich bislang noch nicht auf der Plattform. Daher bleibt die Frage, warum sind die Parteien so zurückhaltend? Anna Biselli, Co-Chefredakteurin des Digitalmagazins Netzpolitik.org, meint:
Ich glaube, so nach diesem anfänglichen Ausprobieren ist man wahrscheinlich dann einfach davon abgekommen, auf dieser Plattform präsent zu sein, weil ja auch, glaube ich, so der Rhythmus relativ kurz war und man relativ viel liefern musste, um da dann auch dauerhaft präsent zu sein. Und ich glaube, dann sind sie abgesprungen und einfach nicht wieder aufgesprungen.
Die Parteien lassen sich da möglicherweise etwas entgehen, meint Biselli, denn Snapchat sei inzwischen eine Spielwiese mit vielen Funktionen geworden. Videos können mit Filtern und Linsen verfremdet werden. Und mit SnapAR, einer Augmented Reality-Funktion, kann nahezu alles in die Welt hineinprojiziert werden, die man durch die Kamera sieht. Plötzlich hängt eine riesige Disco-Kugel im Bild oder Tiere werden in den Clip hineingescannt. Doch mal abgesehen von solchen Spielereien bietet SnapAR, also virtuelle Realitätsräume, enormes Potenzial für die Politik, meint Martin Fuchs, die sich dort viel erfahrbarer und näher präsentieren könnte.
Ich denke jetzt mal laut, zum Beispiel der Bundestag. Nicht jede Schülergruppe kann den Bundestag besuchen jedes Jahr und kann das Parlament mal erleben. Aber wenn ich den Bundestag in mein Kinderzimmer holen kann und dort mich live quasi in eine Diskussion, die vielleicht auch meine Themen gerade betrifft, reinbeamen kann, ich sitze im Sitzungssaal des Bundestages und drumherum läuft diese Live-Debatte, da ist es ein ganz, ganz anderes immersives Erlebnis, als wenn ich das nur lese und mein Lehrer mir das vielleicht erzählt.
SnapAR könnte man beispielsweise auch verwenden, um mit jungen Wählern und Wählerinnen ins Gespräch zu kommen, Projekte vorzustellen und vieles mehr, so Fuchs. Doch wo keine Präsenz, da auch keine Partizipation junger Wähler. Anna Biselli von Netzpolitik.org stellt fest, dass die App trotz hoher Nutzungszahlen derzeit wirkt wie ein eigener Planet. Was dort ausgetauscht wird, bleibt auch dort und findet nur selten den viralen Weg hin zu Nutzern anderer Plattformen.
Snapchat als Kanal für Wahlwerbung. Dazu kann man stehen, wie man will. In Deutschland wird es bis jetzt auf jeden Fall fast gar nicht genutzt. Michael Mayer war das mit einer Spurensuche nach den Gründen dafür. Und das war's für heute mit Medias Res. Hier gibt's jetzt gleich 10 Minuten Nachrichten und dann im Anschluss den Büchermarkt mit meiner Kollegin Nora Karch. Ist bei ihr unter anderem ein Gespräch über die Longlist des Deutschen Buchpreises, die nämlich heute bekannt gegeben wurde. Und für Medias Res war das heute Benedikt Schulz. Ich sage danke im Namen des ganzen Teams. Tschüss, machen Sie's gut.